So, und die Schlussrunde bestreiten heute, die wirkliche Schlussrunde bestreiten heute die Frauen nach wie vor in der Leitung. Oliver Fasnacht von Eurosport und von DAZN, dann Jörg Almroth von Tennisnet.com und auch Paul Häuser von Sky. Und Oliver, Simona Halep hat das Turnier in Rom gewonnen. Leider das Finale, 32 Minuten waren es dann nur, die Halep und Karolina Pliskova auf dem Platz gestanden sind. Ich war überrascht, dass Pliskova überhaupt ins Finale gekommen ist, aber in Rom spielt sie bekanntermaßen zumindest die letzten beiden Jahre sehr, sehr gut. Prohibitive Favorite, ja oder nein, Simona Halep für die French Open? Wer kann, wer könnte sie schlagen?
Ja, ich hatte das Vergnügen, dieses kurze Finale zu kommentieren und das Turnier auch zu verfolgen. Und Pliskova war einfach nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Aber es ist natürlich nicht nur Rom, sondern es ist einfach grundsätzlich bei ihr. Sie war schon im Halbfinale von Paris. Damals war es für sie, also sie sagte ja selber, das sei für sie auch ein bisschen überraschend gewesen. Andererseits verweist sie zu Recht immer wieder darauf, dass sie auf Sand groß geworden ist und dass sie schon gutes Sandplatztennis spielen kann, weil sie sich ja auch ganz anders entwickelt hat in den letzten Jahren. Sie ist ja inzwischen eine, die auch mal abwartend spielen kann. Sie mag das zwar nicht, ständig gehetzt zu werden, aber sie ist besser geworden in der Defensive und in ihrem ganzen Spiel kompletter geworden. Wenn sie fit ist bis Paris, glaube ich, dass sie eine Rolle spielen kann sogar. Aber Halep hat natürlich weitaus die beste Vorbereitung. Ja. Die hat Selbstvertrauen. Die ist einmal nur gefordert worden. Einmal richtig. Gegen Paolini war es ein Auftaktmatch. Das ging so. Jastremska hätte schwieriger werden können, aber dazu fehlt halt Jastremskas Hirn. Und Halep hatte eine harte Forderung. Das war Muguruza. Und auch da ist sie durchgekommen. Und ob Muguruza das Tennis wieder spielen kann, wie in dem Match gegen Halep in der Sonne, das wage ich zu bezweifeln. Also ist Halep A mit ihrem Tennis, B mit ihrer Einstellung, C ausgeruht, D im Kopf ziemlich klar, ist tatsächlich, auch wenn mir das fast wehtut zu sagen, weil die für mich noch nie eine Top-Favoritin auf irgendeinen Titel eigentlich war, aber jetzt ist sie es, muss man ganz klar sagen. Also sie ist da ganz, ganz oben. Also für sie läuft es ideal, um es mal klar zu sagen.
Jörg, ich habe da ein kleines bisschen, weil der Oliver sie ja auch erwähnt hat, aber ich finde, dass Conchita Martinez, wenn es denn einen Schalter gibt bei Garbiñe Muguruza, diesen Schalter gefunden hat. Und Muguruza hat in Paris ja schon gewonnen. Also ich würde per se, Oliver zweifelt natürlich wahrscheinlich mit Recht, dass sie nochmal so ein Spiel liefern kann, aber Muguruza würde ich nicht völlig von meinem Zettel nehmen. Jörg, wie sieht dein Zettel aus?
Auf keinen Fall. Also ich bin aber in gewisser Weise einfach bei Olli, weil ich auch mir sage, Simona Halep kannst du nach vielen Monaten und was weiß ich, noch längerer Zeit auf den Platz stellen. Und wenn sie dann auf dem Platz steht, dann funktioniert sie ja irgendwie. Und das wird in Paris auch nicht anders sein. Ob das jetzt ein Vorteil war, die längere Pause gehabt zu haben und auch nicht in beim US Open gespielt zu haben, ist wahrscheinlich sogar sekundär. Sie wird da eine mitentscheidende Rolle spielen, Muguruza auf jeden Fall. Also irgendwie etwas stabiler, aber für mich immer noch eine ganz große wankelmütige Kandidatin, bei der jederzeit alles möglich ist, von Erstrunden aus bis Titelgewinn. Also da habe ich jetzt schon so Dinge erlebt, wo ich dann irgendwie immer bei einem Grand Slam Turnier irgendwie da gesessen habe und plötzlich, ja, war sie wieder draußen, ne? Und man hat sich gefragt, wieso bei dem Potenzial. Und wenn sie auch natürlich, jetzt kommen wir wieder auf das Thema von vorher zurück, wenn sie aggressiv ist, ne? wenn sie auch irgendwie die Psyche hat, um diese etwas umkämpfteren Spiele dann durchzustehen, ist sie normalerweise immer vorne mit dabei. Und so, insofern, sie zählt zu den engeren Titelkandidatinnen, aber auch bei ihr gilt vielleicht wieder diese Zwei-Match-Regel, ne? Also erstmal diese ersten beiden Matches überstehen, dann irgendwie mal so tiefer in die zweite Woche zu kommen. Naja, und dann, ja, ist ja vieles möglich. Vor allen Dingen denke ich, wenn sie eben gegen die Top-Spielerinnen antritt, ist bei ihr sowieso eine andere Mentalität immer irgendwie zu beobachten als so bei den, naja, leichteren Aufgaben.
Ganz schwierige Gemengelage. Paul, eine Frau ist nach wie vor, und das schon seit Jahrzehnten, wie es scheint, auf der Suche, auf der Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel. Serena hat naturgemäß weder in Rom noch jetzt, das wäre natürlich noch lustiger gewesen, wenn sie in Straßburg gespielt hätte, nicht gespielt. Paul, was haben wir in New York gesehen, was dich als Serena-Williams-Fan glauben lassen machen könnte, dass Serena das erste Mal, ich glaube 2015 hat sie das letzte Mal gewonnen, erstmals seit 2015 in Paris gewinnt?
Also ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat. Also ja, ich überlege gerade, ob die Bedingungen für Serena gut sein könnten. Ja, die könnten gut sein, die Bedingungen. Da, also das, was wir vorher gesagt haben über Zverev, so dieser, dass wenn Serena die Zeit hat, durch die tiefen Böden sich gut zu stellen, dann kann sie natürlich auch mal, wenn sie es perfekt trifft, kann sie auch mal eine Halle vom Platz schlagen. Gleichzeitig genau das, was Oliver vorher gesagt hat, das kann ich wieder nur unterschreiben. Also Halep ist zu beständig, glaube ich. Also sie ist die Spielerin, die es zu schlagen geht. Die sehe ich weit, weit vorne von der Favoritenrolle. Vielleicht kommt dann eine Muguruza. Es braucht eine Spielerin, die magische 2 Wochen hat, wie vielleicht eine Ostapenko. Was ist eigentlich mit Ostapenko? Ja, und ob Serena jetzt die magischen 2 Wochen auspackt, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Da glaube ich eher, dass Serena eine derjenigen sein wird, die in den ersten 2 Runden schon stolpert. Ja, sie hat in New York schon gezeigt, dass sie dieses traumhafte Hitting-Tennis drauf hat. Und boah, was war das für ein Match gegen Azarenka? Überragend. Was hat die da für den ersten Satz gespielt, die Serena Williams? Aber kann sie das 2 Wochen lang durchziehen und gerade auf Sand? Ich sag nein.
Also da hast du natürlich einen guten Namen genannt. Azarenka halte ich auf jeden Fall für fähig, in diesem Favoritenrennen mitzumachen. Ich glaube auch, dass wir da so zwei, drei Namen noch bekommen, die von der Einstellung her, glaube ich, einfach ganz gut dabei sein werden. Zuletzt auch über Qualis ganz gut gespielt haben. Ich würde so eine Bozkova nicht ausschließen. Ich würde auch Wontrousova nicht unbedingt komplett abschreiben, dass die da ein gutes Tennis spielen kann. Ich sehe eine Muchova, wenn sie in guter Form ist. Es gibt so ein paar Namen, die, glaube ich, sehr unangenehm werden könnten. Aber Azarenka ist mal der Top-Name, auf den keine irgendwann treffen möchte. Das ist ganz klar. Und deswegen, also die sehe ich sogar noch vor Muguruza. Weil für mich Muguruza, Jörg, du hast ja gesagt, natürlich, du kriegst ja bei ihr alles. Ja, du kannst ja alles bei ihr kriegen. Aber sie wird, glaube ich, nicht von den Veranstaltern immer auf Top-Plätzen spielen.
Ja.
Also ich bin sicher, dass die nicht auf dem Center Court unter dem Dach spielt, wenn es regnet, in den ersten 2 Runden. Die wird irgendwo anders angesetzt und das wird die schon so aufregen. Und dann noch eine blöde Gegnerin, vielleicht die aus der Quali kommt oder irgendwas. Also ich tippe auf Muguruza, dass sie die erste Woche nicht übersteht.
Da würden die Franzosen schon für sorgen. Da spielt dann
Ja.
eher Lise Cornet auf dem Center.
Ja, Alize Cornet, klar. Ich meine, und die ist übrigens auch nicht ungefährlich
Die
unter solchen Bedingungen, weil die kann alles, ja.
dem ist ja, sind ja keine Grenzen gesetzt. Auch noch den aussichtslosesten oder, naja, trübsinnigsten Franzosen dann irgendwie prominent zu platzieren. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, das stimmt.
Jetzt hatten wir in New York bei den Frauen ja den Fall, dass waren 6 der Top 10 nicht am Start waren. Wir haben in Paris den Fall, dass die US Open-Siegerin Naomi Osaka nicht spielt, Jörg. Die Titelverteidigung ist nicht dabei, Ashley Barty fehlt. Darf man oder soll man überhaupt die Frage nach der Wertigkeit stellen von diesem Grand Slam-Turnier? Nein. Okay, gut. Dann.
Nee, ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich denke, der Fall Ashley Barty, das sollte uns dann schon nochmal auch einen Moment eben zu denken geben und auf das zurückführen, was Oliver vorher gesagt hat. Ich meine, das ist, wir müssen uns schon vor Augen führen, das sind insofern keine normalen French Open, da dieses Turnier wirklich in jeder Beziehung unter komischen Bedingungen natürlich stattfindet. Und ich will überhaupt keinen Hehl daraus machen, dass ich es für unverantwortlich finde, wie dieses Turnier ausgetragen wird im Moment. Und jemand wie Ashley Barty hat im Moment gar keine Möglichkeit, Reiserestriktionen und so weiter hin und her teilzunehmen. Was uns ja irgendwo ganz im Hintergrund auch zu der Frage führt, wie wird es tatsächlich mit den Australian Open dann irgendwann mal weitergehen im Januar. Aber egal, da sind wir jetzt nicht. Also insofern. Aber Punkt, das andere, die andere Frage mit Wertigkeit, da sträuben sich mir alle Hakennarre. Na klar, abgesehen von denen, die nicht dürfen, die Einschränkung mache ich, aber alle anderen, die aus diesem oder jenem Grund jetzt auch nicht in New York dabei waren, teilweise aus vorgeschobenen Gründen, muss man natürlich sagen, wenn man sieht, wie die sich jetzt in Paris verhalten. Wer am Ende auf dem Platz steht, kann nur gewinnen. Und so war es eben auch in New York. Deswegen muss sich Dominic Thiem gar keine Sorgen machen. Er hat es verdient. Er war auf dem Platz. Er hat den letzten Punkt gemacht. Punkt aus. Ne? Also diese Diskussion ist irgendwo müßig.
Ja, ich hätte es auch bei den Männern eher nicht so in Frage gestellt, weil der Einzige, der da tatsächlich gefehlt hat, war ja Nadal von den Sieganwärtern.
Ja, klar.
Ja.
Ich meine, sorry, man muss es ja mal sagen, es wird ja gelegentlich auch hier in den sozialen Medien meiner Meinung nach zu Recht thematisiert. Also mit der Begründung, ich habe da irgendwie meine Bedenken und Angst und Vorsicht und irgendwas, was New York angeht, das ist natürlich Bullshit. Ne? Ich meine, es geht bei ihm um Roland Garros, das hätte er doch auch sagen können, wäre doch gar kein Problem gewesen, jetzt sich da in Paris reinzubegeben in eine viel, 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 viel kritischere Situation. Wer soll das denn verstehen?
Also es ist ja so, dass das kann ich nur unterschreiben, haben das ja auch immer wieder hier besprochen. Wer da ist, wird Top-Tennis spielen. Das haben wir gesehen. Das Tennis war kein Deutsch schlechter unter Corona-Bedingungen in New York als im letzten Jahr. Es fehlten halt ein, zwei, okay. Aber die, die gespielt haben, haben super Tennis gespielt. Damen und Herren, völlig egal, was für ein Match das war. Da haben sich alle reingehängt. Da gab es einige, die sind über sich hinausgewachsen, weil sie wussten, wenn ich heute gewinne, habe ich die Hälfte des Jahres eigentlich, des Jahres aus, das brauche ich, was ich fürs Jahr brauche. Spielerinnen, die noch nie in ihrem Leben 60.000 oder 100.000 Dollar für zwei, drei Runden bekommen haben, haben sie sich erspielt. Also ich meine ganz ehrlich, dass auch Spieler, das ist so ein Anreiz gewesen. Und die Begründung, nicht hinzufahren, ich habe es immer so gehalten, für mich, es ist völlig legitim, dass jeder dazu eine Meinung hat, weil jeder von uns hat ja auch eine spezielle Meinung zum Thema, was er riskiert, was er nicht riskiert, was würde er tun, was würde er nicht tun. Aber ich möchte halt nicht hören, dass irgendjemand sich darüber dann irgendwie lamentierend äußert. Fahr hin oder fahr nicht hin. Wenn du hinfährst, be committed, kann ich nur sagen. Wenn nicht, alles klar, aber schweig. So, fertig. Und dann danach irgendwie rumzutrauern, bringt nichts. Und die nicht hingefahren sind, von denen möchte ich aber jetzt in Paris echt Top-Leistungen sehen. Und das wird nicht der Fall sein.
Lassen wir das mal so stehen. Und Oliver, nachdem du am nächsten dran warst am Frauenturnier in Rom, wir geben dann alle noch unseren Tipp ab. Also bitte haltet euch bereit. Aber natürlich müssen wir schon ein Wort auch zu den deutschen Starterinnen verlieren, namentlich zu Julia Görges und zu Angelique Kerber. Beide im ersten Match schon raus. Bei Julia ist, glaube ich, nicht mal sicher, dass sie überhaupt in Paris spielt. Dein Eindruck, Oliver, und deine positive Aussicht für Julia Görges und Angelique Kerber.
Ja, dann kannst du gleich an den nächsten weitergehen, weil ich keine positive Aussicht habe. Nein, also Kerber ist ja nun ein ganz spezielles Thema. Ich bin der Meinung, dass sie in diesem Jahr auch allein körperlich gar nicht in der Lage sein kann, bei US Open oder French Open Top-Leistungen abzuliefern, dauerhaft. Und das ändert sich für mich nicht jetzt in Paris. Also es war bei den US Open nicht so. Und da hat sie, sagen wir mal, dankbare Lose gehabt, war vielleicht noch so mit einer Euphorie drin. Aber die erste wirklich starke Gegnerin ist dann einfach zu viel. Ich glaube auch nicht, dass sie in Paris weiterkommt als dritte Runde, vielleicht vierte Runde. Ist schön, wenn es weitergeht, aber das ist auch sehr auslosungsabhängig. Und eine Einstellungsfrage. Ich meine, warum sollte Kerber auf einmal Spaß dran haben an langsamen Tennis, an langsamen Bällen, wo sie hinlaufen muss? Sehe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch bei Görges weiß ich gar nicht. Also Jörg, weißt du mehr? Paul, wisst ihr mehr? Ist die verletzt? Was ist denn da los? Also ich habe keine Informationen. Ich glaube nur, dass Raymond Sleuther ganz froh wäre, wenn er endlich mal zeigen könnte, wie diese Zusammenarbeit überhaupt stattfindet und funktioniert.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe sie einmal eine größere Story wann war das jetzt eigentlich? August getroffen. Das war noch eben ja vor den US Open, zu denen sie ja nicht hinfahren wollte. Und ja, also nach dem, was sie mir da so gesagt hat und wie wohl sie sich eigentlich in der Zeit ohne Tennis gefühlt hat, habe ich mich so gefragt, wie schwer die Rückkehr dann werden wird, irgendwie so zu so einem Erstrundenmatch in Rom, irgendwie gegen undankbare Gegnerin oder was. Und wie schwer das erst in Paris dann sein wird. Und ja, wahrscheinlich nicht viel, viel weniger schwer als das, was Olli eben zu Angelique Kerber gesagt hat. Also unterm Strich ist von beiden eben in dieser Saison nicht viel zu erwarten. Und ja, Frage ist, was ist da über die Saison hinaus zu erwarten? Das ist auch ein anderes Thema, was jetzt wahrscheinlich zu weit führen würde.
So weit wollen wir dann doch nicht gehen. So, jetzt ist es soweit. Wir geben noch unsere Tipps ab. Paul, du darfst beginnen. Sieger bei den Männern, Siegerin bei den Frauen. Bitte.
Simona Halep und Dominic Thiem.
Ohohoho, die Wundertüte. Na gut, Oliver, wen hast
du? Ja, wen, das Double.
Ja, bei den Frauen, Oliver, habe ich eine gute Vorstellung, außer du überrascht uns jetzt am Ende hinten raus.
Nee, ich überrasche nicht. Es wird Halep sein, aber sie wird hart kämpfen müssen. Wenn Pliskova fit ist, kommt sie ins Finale, dann gibt es ein Rematch, ein richtiges Rematch. Große Gefahr droht von Azarenka. Und bei den Männern sehe ich auch Nadal. Tatsächlich, ich tippe auf Nadal. Er tritt nicht an, um zu verlieren. Er wird irgendwie einen Weg finden.
Jörg, das Abschlusswort gebührt dir. Der Abschlusstipp.
Ja. Rafael Nadal und Viktoria Azarenka.
Dann bin ich ja der Einzige, der Novak Djokovic und Garbiñe Muguruza sagt. Aber das ist vielleicht Stoff für eine andere Sendung. Das war's. Die Big Show 475. Danke Jörg Almroth, danke Oliver Fasnacht, danke Paul Häuser. Macht es gut, wir hören uns in der Big Show wieder nächste Woche.